Ja, wir sind ja mitten drin in dieser Reihe «Befreit leben». Hört man mich? Ich glaube, es wird nicht verstärkt. Ist gut. Wir sind mitten drin in dieser Reihe «Befreit leben». Und ich bin diese Woche über zwei von meinen Lieblingsversen gestolpert, die genau passen in diesem Zusammenhang. Sie stehen beide im Johannes 8 und ich möchte sie neu vorlesen. Zum einen Verse 31 bis 32. Jesus sagte zu den Menschen, die nun an ihn glaubten, wenn ihr euch nach meinen Worten richtet, seid ihr wirklich meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Finde ich gewaltige Zusage. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich bitte später noch im Vers 36, nur dann, wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und mich begeistert die Botschaft, die die Bibel für uns hat. Das ist Jesus, seine Botschaft, das ist Gottes Wort, das uns die Botschaft übermittelt. Er will uns frei machen. Er will den Menschen befreien zu einem neuen Leben. Er will uns frei machen dazu, in dieser Berufung zu leben, die Gott für uns als Menschen vorgesehen hat. Die Bibel sagt, wir als Christen dürfen frei leben. Nur die Realität sieht oft anders aus. Also ich merke es in meinem eigenen Leben, wenn ich mich immer wieder auf Sachen versteife, fixiere, die mich gefangen nehmen, dass ich gar nicht in dieser Freiheit lebe. Und ich erlebe das, dass es nicht nur in meinem Leben ist, sondern im Leben von vielen Christen. Und ich vermute, es gab vielen von euch genau gleich, dass ihr eigentlich frei wollt leben. Ihr wollt in dieser Berufung leben, die Gott für euch hat. Und trotzdem fühlt ihr euch nicht frei. Ihr seid irgendwo noch gefangen. Und ich bin überzeugt, in dieser Serie, in der wir im Moment dran sind, steckt ein gewaltiges Potenzial, befreit leben. Und es ist mein Wunsch, dass ich selber noch viel mehr entdecken darf. Was bedeutet das? Was heisst das, frei können leben? Und es ist mein Wunsch für euch, dass ihr entdeckt, wo Gott euch noch mehr freisetzen will. Und der Werner hat es so schön gebetet vorhin am Anfang, für all die Leute, die da unten hocken oder danach planen, Freiheit zu erleben. Ich hoffe, es ist so. Es ist mein Wunsch, dass es so ist, dass ihr danach planet, dass ihr euch danach sehnt, Freiheit in eurem Leben zu erleben. Das ist die Verheißung, die Gott durch sein Wort für unser Leben hat. Und wir haben in den letzten zwei Predigten bereits das Thema aufgegriffen. Und mir kommt es manchmal so vor, als wären all die Sachen, die uns gefangen haben, wie Hürden auf dem Weg, wo wir gehen, auf dem Weg in die Freiheit. Wir haben die eine Hürde angeschaut, vor zwei Wochen. Das war die Hürde von der Selbstzweifel, von der Minderwertigkeit, wo wir angeschaut haben, wie schnell sehen wir uns viel schlechter, als Gott uns sieht. Und wir sind herausgefordert worden, uns so anzuschauen, wie Gott uns anschaut. Als eine wertvolle, als eine kostbare Persönlichkeit, eine einzigartige Persönlichkeit, wo alles Potenzial reingelegt worden ist von Gott, das wir brauchen. Und wir sind herausgefordert worden, den Superman in uns zu entdecken, uns so anzuschauen, wie Gott uns sieht. Vor einer Woche hat uns der Frank zu einer anderen Hürde geführt, die Lasten von der Vergangenheit. Wenn wir oft einfach noch hängen an dem, was in der Vergangenheit passiert ist. Vielleicht Verletzungen, irgendwelche Emotionen, Situationen, die uns immer wieder raufkommen. Und er hat uns dazu aufgefordert, uns nicht gefangen zu nehmen von all dem, was von der Vergangenheit her kommt, was uns binden will, was uns zurückbindet, anstatt dass wir aufs Kreuz schauen können. Und er hat uns herausgefordert, die Vergangenheit abzulegen, mit Jesus zusammen zu bewältigen und vorwärts zu gehen, uns ans Kreuz anzubinden und nicht an unsere Vergangenheit. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist in dem Sinne, ob ihr die Hürden schon überwinden konntet, ob sie immer noch vor euch sind. Aber wir wollen heute die dritte Hürde anschauen. Ich habe die noch ein bisschen höher gemacht. Befreit leben von Ängsten. Auf dem Programm steht befreit leben von Ängsten und Zwängen. Das Zwängen habe ich gestrichen, sonst hätte ich auch noch eine zweite Predigt anhängen können. Befreit leben von Ängsten. Und mit Ängsten will ich nicht darauf eingehen, irgendwelche Phobien. Phobien gibt es ja vor allem mögliche. Prüfungsangst, Platzangst, Flugangst, Angst vor der Angst, Angst vor Spinnen. Also es gibt alles Mögliche. Aber das sind mehr krankhafte Ängste. Ich will auf die Ängste eingehen, die wir als Christen oft haben. Und zwar ganz spezifisch auf die Angst, in dieser Berufung zu leben, die Gott für uns hat. Wie oft haben wir Angst, die Berufung wirklich anzunehmen, die Berufung wirklich zu leben, die Gott für unser Leben hat? Kleines Beispiel aus meiner Kindheit. Man hat ja immer die Geschichten gelesen und gehört, erzählt bekommen von den Eltern, von Missionaren, die ihr Leben aufgegeben haben, die irgendwo im Busch raus sind, zu den Menschenfressern, hat man gesagt. Zu den Spinnen, zu den Schlangen. Und ich habe gestaunt über die Leute, die das gemacht haben. Meine Tante, die zu Papua Neuguinea in der Mission war, das hat mir Eindruck gemacht. Und gleichzeitig hatte ich Angst, dass Gott mal von mir will, dass ich auch zu diesen Schlangen und Spinnen muss. Und das hat mich daran gehindert, in meinem kindlichen Glauben, mich Gott irgendwie ganz anzugeben, die Angst davor, er will mich mal neu mit anführen, wo ich nicht hin will, wo ich überfordert werde. Das ist vielleicht so eine Angst, die einige von euch kennen. Angst Nummer 2 aus der Jugendzeit, Teenie- und Jugendzeit. Die Angst, wo ich plötzlich anfange zu merken, Gott will mich als Zeugnis brauchen. Er will mich als Zeugnis, als Licht brauchen für mein Umfeld. Und die Angst, die Schweißbech auslösen, wenn mir bewusst worden ist oder wenn ich geschnallt habe, Gott will, dass ich in meinem Alltag, das heisst im Büro, in meinem Lehrbetrieb oder in der Schule bei meinen Kollegen zu meinem Glauben stehe und ihnen von Jesus erzähle und sage, das ist die freimachende Botschaft. Da konnte ich das T-Shirt gar wechseln. Das hat mir Angst gemacht, ein Licht zu sein und zu Jesus zu stehen. Ich nehme an, viele von uns kennen solche Ängste. Die Herausforderung, die Berufung zu leben, die Gott für uns hat. Vor ein paar Jahren war ich in einem Skilager als Leiter. Und dort war eine junge Frau, etwa 18. Und jeden Abend, bei den Inputs, die wir hatten, hat sie gebrüllt. Sie hatte Tränen in den Augen. Sie war von Gott angesprochen. Gott hat sie herausgefordert. Er hat ihr ein Angebot gemacht. Schau, ich will dich frei machen. Ich will dich in die Berufung hineinführen, die ich für dich habe. Und am einen Abend habe ich mit ihr geredet und habe sie gefragt, was hindert dich denn noch, den Weg mit Jesus zu gehen? Was hält dich davon ab, die Freiheit zu erleben, die Jesus für dich bereit hat? Und sie sagt mir, ich weiss genau, wenn ich ein Ja habe für Jesus, müsste ich all meine Freunde aufgeben. Der Frau war bewusst, sie kann nicht für Jesus leben und gleichzeitig ihr altes Leben haben, ihre Freunde, die ihr so wichtig waren, die sie immer wieder abgebracht haben vom falschen Weg. Und sie hat sich aufgrund von dem entschieden, nein, ich will mein Umfeld, ich will meine Freunde nicht aufgeben. Sie hat Angst davor, dass Jesus ihr zu viel wegnehmen könnte. Und bis heute ist sie den Weg mit Jesus nicht unterwegs, weil sie Angst hatte vor dieser Berufung. Sie hat Angst gehabt, Jesus würde ihr Leben zu fest umkrempeln. Und ich glaube, auch diese Angst kennen wir. Wenn wir die Berufung annehmen würden, die Jesus für unser Leben hat, vielleicht haben wir uns für ihn entschieden. Aber so ganz richtig 100% mit ihm unterwegs sein, das macht uns Angst. Weil er könnte diese Sachen wegnehmen, die uns lieb geworden sind in unserem Leben. Ich bin überzeugt, es gibt nichts Erfüllenderes für unser Leben als die Berufung zu leben, die Jesus für uns hat. Die Freiheit zu erleben, die Gott für uns hat. Aber es ist ganz normal, dass wir irgendwie auch Angst haben, den Weg einzuschlagen, die Berufung einzuschlagen, die Berufung wahrzunehmen. Und man sieht das bereits in der Bibel. Es ist kein neues Phänomen. Auch die ersten Leute aus der Bibel hatten die Angst schon gehabt. Und ich möchte mit euch heute als Beispiel den Mose anschauen. Der Mose ist ein Paradebeispiel für einen Mann, der Angst hatte, die Berufung zu leben, die Gott für ihn hat, der überfordert war mit dieser Berufung. Und zwar lesen wir das in 2. Mose, Kapitel 3 und 4. Wir kennen die Szenen, oder? Der Mose vor dem brennenden Dornbusch und Gott redet zu ihm. Und Gott sagt zu Mose, Mose, schau, ich habe gehört, das Volk Israel leidet. Ich habe es gesehen. Und ich bin runtergekommen auf die Welt und ich will mich ums Volk Israel kümmern. Ich will sie rausführen aus dieser Gefangenschaft. Ich will sie in die Freiheit führen. Schon dort, Berufung zur Freiheit. Er wollte Israel befreien. Und er hat gesagt, Mose, und ich habe dich auserwählt. Du bist die Person, du hast den Auftrag, das Volk rauszuführen aus Ägypten ins gelobte Land. Dich will ich. I want you. Du bist die Person, die ich brauche für diesen Auftrag. Und das ist krass, oder? Der Mose, der ist 80 Jahre jetzt schon unterwegs gewesen, 40 Jahre im Land Midian hat er gewohnt, hat Schafe gehütet und jetzt kommt Gott und sagt, und du sollst mein Volk anführen. Er ist aus dem Alltag rausgerissen worden und plötzlich mit dieser Aufgabe, mit dieser Berufung konfrontiert worden. Und er war total überfordert gewesen. Das sehen wir an der Reaktion von Mose. Und das Interessante finde ich, wie er in dieser Hürde von der Angst, von der Überforderung, wie da plötzlich die Hürden auch wieder ans Tageslicht kommen. Die kommen plötzlich auch wieder führen. Es spielt plötzlich wieder hier drin rein. Es fängt an mit dem ersten Gegenargument von Mose, wo er hört, was Gott von ihm will. 2. Mose 3,11. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? Und das kommt uns irgendwie bekannt vor. Das ist das Thema Selbstwert, Minderwertigkeit. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen könnte? Das Vergleichen. Der Mose vergleicht sich mit dem Pharao. Wer bin ich gegenüber dem grossen Mann, dass ich sagen könnte, Pharao, lass mein Volk gehen? Wer bin ich? Er hat kein Selbstvertrauen. Sein Wert, sein Selbstwert ist im Keller, zehnt untergeschossen oder irgendwie so. Er vertraut nicht darauf, dass Gott alles in ihn hineingelegt hat, was er braucht. Dabei wäre er ja die absolut richtige Person gewesen. Er war der, der am Königshof aufgewachsen ist. Er ist aufgewachsen beim Pharao. Wahrscheinlich hat er den Pharao sogar schon persönlich kennt. Er hat die ägyptische Kultur nicht als Sklave kennengelernt, sondern als freier Mann, als geschätzter Mann mit einer Top-Ausbildung im Reich der Ägypter. Er hat alles gewusst, was er wissen musste. Aber die letzten 40 Jahre, als er geflohen ist auf Midian, die haben ihn Demut gelernt und er hat an sich selber gezweifelt. Vor 40 Jahren wollte er selber das Zepter in die Hand nehmen. Er ist auf den Ägypter los, hat ihn erschlagen und es ist nicht gut rausgekommen. Und jetzt plötzlich will Gott ihn brauchen. Nein, das kann nicht sein. Er hat das Gefühl gehabt, es taugt nichts. Wir haben die Frage vor 2 Wochen schon geklärt. Und bei Mose geht es jetzt auch darum, er muss entdecken, hey, das ganze Potenzial, das du brauchst, ist bereits in dir drin. Der Superman, den du brauchst, ist in dir. Du bist geeignet für die Aufgabe. Und das Coole ist, Gott verspricht ihm dort in dieser Situation, ich bin mit dir. Ich werde mit dir auf dem Weg sein. Und der Frank hat das letzte Mal vor einer Woche noch aufgenommen. Das ist die Verheißung, die wir auch für unser Leben haben. Dort, wo wir uns nicht als Superman fühlen, da haben wir den Jesus, den Jesus Inside. Er, der uns begleitet auf dem Weg, wo wir uns überfordert fühlen. Ich weiß nicht, ob das für uns schon gelangt hätte, die Argumentation von Gott. Die Begründung oder die Hilfe. Und Mose hat es definitiv nicht gelangt. Er macht gerade weiter und sagt, aber wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen dann antworten? Für uns ist die Frage heute vielleicht ein bisschen unverständlich. Wieso kommt er auf die Idee, dass die Israeliten den Namen wissen von dem Gott? Aber für einen Hebräer ist der Name von einer Person mehr als einfach nur ein Wort. Der Werner ist nicht nur einfach der Werner, sondern der Name, besonders der Gottesname, der drückt viel mehr aus als einfach nur 4 Buchstaben im Deutschen. Sondern der Name, das geht um eine Person, das geht um einen Charakter, das geht um ein Wesen. Und in dieser Frage merken wir, der Mose hat Angst, wenn die Israeliten fragen, wer ist denn der Gott, der dich gesendet hat? Er weiß selber gar nicht, was er antworten soll. Und eigentlich ist das ja die Frage von Mose, die man da herauslesen kann. Gott, wer bist denn du eigentlich? Wenn du mir schon sagst, du bist mit mir unterwegs, was bist denn du für ein Gott? Was kannst du mir überhaupt bieten auf dem Weg? Und das finde ich ganz interessant, auch für unser Leben. Ich glaube, die Verheißung, dass Jesus mit uns unterwegs ist, das bringt uns überhaupt nichts, wenn wir nicht wissen, wer der Jesus ist. Wenn wir die Macht, die Kraft, die in dem Namen Jesus liegt, nicht verstehen, wenn wir die nicht erlebt haben, dann bringt uns die Verheißung überhaupt nicht. So die Frage, kann ich dieser Begleitung an meiner Seite überhaupt vertrauen? Und über die Antwort, die Gott gibt, könnte man natürlich eine ganze Predigt oder mehrere Predigten schreiben. Er sagt an Mose einfach, ich bin, der ich immer bin. Ich bin der, wo ich bin. Ich bin der, der ich immer war, ich bin der, der ich immer wieder sein werde. Man kann sie in allen möglichen Zeitformen ausdrücken. Und er offenbart sich an Mose als der Gott, der gegenwärtig ist. Er offenbart sich als der Gott, der unfassbar ist, der überirdisch ist, der mächtig ist, als ein beständiger Gott, ein Gott von der Vergangenheit, aber auch von der Zukunft, ein hörender Gott. Er lässt Mose ein Stück weit Anteil haben an seiner Person, an seinem Wesen. Aber Mose passt das immer noch nicht, respektive es ist auch schwierig, in dieser kurzen Zeit das einfach gar nicht zu erfassen. Und so kommt er zum dritten Argument und protestiert erneut und sagt, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, denn der Herr ist dir nicht erschienen. Ist noch interessant, die dreifache Verneinung da. Sie werden mir nicht glauben, nicht auf mich hören, der Herr ist dir nicht erschienen. Also total destruktiv, der Mose. Er hat überhaupt kein Vertrauen, dass es irgendwie könnte klappen. Und der Einwand ist auch durchaus verständlich. Wenn wir den zeitlichen Aspekt betrachten, vom Josef her, bis zu der Zeit, wo der Mose den Auftrag bekommen hat, sind fast 400 Jahre vergangen. 400 Jahre, wo das Volk plötzlich in die Sklaverei gelangt ist. 400 Jahre, wo das Volk angefangen hat zu leiden und nach Gott angefangen hat zu schreien und es ist einfach nichts passiert. Am Anfang ist einfach mal noch nichts passiert, es ist gäng schlimmer geworden und jetzt plötzlich sollte Gott zum Mose geredet haben. Und es ist von dem her verständlich, die Angst von Mose, dass er sagt, hey, die Leute, die werden aus ihrer Erfahrung raus, aus der Vergangenheit raus, mir nicht glauben, dass du zu mir geredet hast. Sie werden das nicht annehmen, weil ihre Erfahrung sagt etwas anderes. Gott redet nicht mehr. Wir schreien zwar nach ihm, aber er zeigt sich uns nicht. Der Mose hat in seinem Denken, in seiner Erfahrung, in seinem Glauben an die Vergangenheit, dort war er wie blockiert und hat nicht glauben, dass Gott das wird überwinden. Aber ich finde es genial, wie Gott das einfach aufnimmt, die Ängste wahrnimmt und ernst nimmt von Mose und er gibt ihm drei Wunderzeichen und sagt ihm, log, mit dem kannst du offenbaren, dass ich wirklich erschienen bin. Er gibt ihm zum einen den Stock, wo wenn er ihn am Boden rührt, zu einer Schlange wird. Er gibt ihm zum anderen ein Zeichen, wenn er die Hand in seinen Mantel steckt und rausnimmt, dann ist sie voll der Aussatz. Und wenn er sie wieder steckt, dann ist sie wieder gesund. Und als drittes Zeichen, das Wasser aus dem Nil, wenn er es am Boden leert, wo soll zu Blut werden. Zwei von diesen Zeichen erlebt Mose vor Ort. Recht eindrücklich. Und er erlebt durch das die Macht Gottes. Drei gewaltige Zeichen, die er seinem Volk zeigen kann, es ist wirklich Gott, der mir erschienen ist. Das Erstaunliche ist ja nachher, dass er die Zeichen gar nicht braucht. Zumindest nicht, um dem Volk Israel zu zeigen, dass Gott ihm erschienen ist. Gegenüber dem Pharao muss er es nachher nicht gleich zeigen. Aber er braucht es nicht, um sein Volk zu überzeugen. Sie glauben ihm. Und jetzt wird es interessant. Wir merken, Mose geht eigentlich langsam mit Argumenten aus. Und er kommt zurück auf eine alte Schiene. Aber das zeigt uns auch, wir können nicht so schnell über die Hürden hineinkumpeln. Weil er, obwohl er eigentlich die Hürden vom Selbstwert, könnte man sagen, bereits schon mal vorher angestellt hat bei Gott, kommt er wieder mit einem ähnlichen Argument und sagt, «O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden.» Und da spüren wir, wie schwierig das ist, unseren negativen Selbstwert zu überwinden. Gott hat ihm bereits gesagt, hey, hab keine Angst, ich bin mit dir. Wenn du das Gefühl hast, du genügst nicht. Und jetzt kommt wieder der Mose und sagt, aber Herr, ich kann doch einfach wirklich nicht reden. Du hast den Falschen ausgesucht für die Aufgabe. Schau mal meine Rhetorik an. Ich habe eine schwere Zunge. Das funktioniert nicht. Und jetzt in dieser Zeit, in der ich mit dir am Reden bin, du hast mir noch nicht mal eine Erneuerung geschenkt. Die reden noch immer gleich unbeholfen wie voran. Der Mose hat erwartet, ja, jetzt passiert etwas, jetzt schnippt er und nachher ist das verändert, dann kann ich plötzlich reden. Und er sagt, schau, es ist ja nicht einmal jetzt etwas passiert, ich bin definitiv der Falsche. Ich kenne die Argumentation sehr gut. Mir ist es ziemlich ähnlich gegangen, als ich gemerkt habe, dass Gott mich im vollzeitlichen Dienst will. Und ich bin zufällig auf die Stelle gestoßen, und sagen, Amen, Mose, du sagst es. Es geht mir genau gleich. Und umso mehr hat mich nachher auch die Antwort getroffen, die Gott an Mose gegeben hat. Sie geht genau in das rein, das Potenzial, das Gott bereits in uns hineingelegt hat. Er sagt nämlich zu Mose: Wer hat den Menschen einen Mund gegeben? Fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr, mache dich jetzt auf den Weg, ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Und ich finde das unglaublich eindrücklich, wenn Gott uns das in Erinnerung ruft. Hey, hast du eigentlich vergessen, wer dich geschaffen hat? Hast du vergessen, wer dir die krumme Nase ins Gesicht gepflanzt hat? Das bin ich gsi, Gott, und ich habe es bewusst so gemacht, das hat einen Grund. Er sagt dem Mose, ich habe dir dein Maul geschaffen und das ist ich habe das so geschaffen, wie ich das wollte. Ich weiss schon, wie du bist. Du musst mir nicht sagen, wer du bist, weil ich weiss es, ich habe dich geschaffen. Gott tut kein Wunder an Mose. Im Gegenteil, er sagt, alles, was du brauchst, habe ich bereits in dein Leben hineingelegt. Und zu dem Mann, vergiss nicht, ich werde mit dir sein. Und darum, geh jetzt. Was du brauchst, das hast und ich werde mit dir unterwegs sein. Und man könnte denken, dass die Antwort an Mose gelangt hat. Aber sie hat ihm immer noch nicht gelangt. Und man sieht, der Mann der hat schlicht und einfach den Schiss in der Hose gehabt. Und es ist ihm nicht übel zu nehmen. Denken wir doch daran, das Volk, wir lesen beim Auszug, haben sie eine Volkszählung gemacht, 600'000 Mann. Mit Frau und Kind können wir von über 2,5 Millionen Leuten ausgehen. Und der Mose hat das gewusst, das ist ein riesiges Volk. Und von heute auf morgen soll er vom Schaf hier zum Anführer von dem gewaltigen Volk werden. Ich glaube, er hat gleich wie der Mose reagiert. Gott geht nicht auf seine Argumentation ein und darum lässt er jetzt den Laden ganz ab und sagt, ach Herr, bitte schick doch einen anderen. So im Sinn von, vergiss es Gott, ich nehme die göttliche Berufung nicht wahr. Es ist mir einfach zu viel, ich habe Angst davor, ich habe wirklich Panik davor, ich packe das nicht. Ich kann es dem Mose gut nachfühlen, weil mir ist es genauso gegangen. Als ich das erste Mal gewusst habe, Benni, du wirst Prediger, dann habe ich die Panik auch gespürt in mir. Und ich hatte eine Ausrede an den anderen und die letzte war eben die mit dem «Ich kann doch nicht reden». Und dann hat mir Gott den Vers gegeben und dann hatte ich kein Argument mehr gehabt. Aber Angst hatte ich genau gleich noch gehabt. Ich habe noch lange Jahre gebraucht, bis ich wirklich an die Bibelschule gegangen bin. Aber an der Bibelschule habe ich die Bestätigung von Gott noch mal gebraucht und ich will dich als Pastor. Und die, die letztes Jahr regelmäßig im Gottesdienst waren, haben gemerkt, ich habe wieder angefangen zu zweifeln an dieser Berufung. Vom Sommer bis im Herbst hat mir Gott ganz neu noch einmal zeigen und du bist am richtigen Platz. Ich habe die Berufung wieder neu lernen können, annehmen, meine Ängste überwinden. Und ich bin überzeugt, jeder von euch kennt solche Ängste. Oder ich hoffe, dass ihr so Ängste kennt, weil das heisst, dass Gott euch berufen hat. Ich bin überzeugt, jeder, der die Berufung von Gott erlebt, der hat ein Stück weit auch Angst, der fühlt sich überfordert. Weil die Berufung ist, sagen, wenn das das Maximum ist, was man könnt, liegt die Berufung noch ein Stück drüber in der Regel. Es ist noch ein bisschen mehr, damit wir nicht das Gefühl haben, wir können es aus eigener Kraft machen. Damit wir auf das Jesus Insight nach wie vor angewiesen sind. Damit wir auf ihn müssen schauen. Und ich will dich heute Morgen fragen, was ist deine Berufung? Vielleicht hast du dir noch gar nie Gedanken darüber gemacht und vielleicht ist dir nur zu klar bewusst, vielleicht ist dir auch schmerzlich bewusst, weil genau das ist dein Gefängnis. Du hast Angst vor dieser Berufung. Und du wünschst dir, wir würden gar nicht über das Thema reden, weil es holt dir schmerzlich zurück in Erinnerung, wie schwierig dass es für dich ist, über das Thema nachzudenken. Wo liegt deine Berufung, wo liegt die Angst, die du hast vor deiner Berufung? Vielleicht ist es das Gleiche, wie ich am Anfang schon gesagt habe. Vielleicht merkst du, hey, Gott will einfach nur von mir in den nächsten Tagen, Wochen, dass ich ein Zeugnis bin. Und das überfordert dich unglaublich. Du musst dich nicht genieren wegen dem, sondern das ist normal. Vielleicht ist deine Berufung ebenfalls in einem vollzeitlichen Dienst zu gehen, als Prediger, als Missionar. Ihr spricht vor allem die jungen Leute an, die das ganze Leben vor sich haben. Das heisst nicht, dass man mit 60 nicht auch noch in die Mission kommt. Im Gegenteil, es gibt viele Missionare, die erst mit 65, gerade jetzt im Moment, mit der Pension anfangen auszureisen, in die Mission gehen. Vielleicht hast du den Ruf von Gott gehört und du hast Angst vor dem Weg. Ich bin sicher, Gott hat für uns schlussendlich einen wunderbaren Weg parat. Und ich habe vor 2 Wochen den Vers zitiert und ich möchte ihn heute auch wieder vorlesen, aus Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorhergesehen hat. Er hat uns in Christus Jesus neu geschaffen, damit wir zu guten Taten fähig sind, wie er es für unser Leben schon immer vorgesehen hat. Und die guten Taten, das ist nichts anderes als das, was Gott uns dazu berufen hat. Zum einen die Berufung, sage ich, für das ganze Leben, wo wir grundsätzlich unseren Platz haben. Aber zum anderen die Berufung, wo wir tagtäglich wieder neu herausgefordert sind, auf Gott zu hören, was willst du heute von mir? Und er hat es vorbereitet, das sind gute Taten, wir müssen nur noch drin wandeln, wie es, glaube ich, der Luther übersetzt hat. Die guten Taten sind vorbereitet, dass wir drin wandeln. Er hat unser Leben vorbereitet und er hat uns selber vorbereitet. Und das ist kongruent, das passt aufeinander. Wir müssen den Auftrag nur noch wahrnehmen. Und ich selber merke, je mehr, dass ich ein Ja habe zu meiner Berufung als Prediger, umso mehr fange ich an aufblühen drin. Es macht mir Freude, es macht mir Spass. Und ich muss sagen, es passt. Ich bin am richtigen Ort. Das heisst nicht, dass ich nie mehr Ängste habe. Ich bin immer wieder herausgefordert. Aber es macht mir Freude, in dieser Berufung zu leben, weil ich merke, es ist der Platz und ich fühle mich frei. Ich darf das erleben, was in der Bibel steht. Ich bin frei in dieser Berufung, die Gott mir gegeben hat. Und das ist das, was ich mir für euch wünsche. Nicht, dass ihr ein Leben als Christ lebt, aber euch eigentlich gefangen fühlt, eingegangen. Sondern, dass ihr dürft frei leben. Ein Leben voller Action, voller Abenteuer. Vielleicht ist es genau das, was ihr eben nicht wollt, was euch Angst macht. Dann wünsche ich euch ein ruhiges Leben. Aber in dieser Berufung mit Gott, mit ihm zusammen vorwärts zu gehen und zu erleben, das, was er für euch parat hat, das ist wunderbar. Es ist wunderbar überfordernd, aber wunderbar erfüllend, weil Jesus mit euch unterwegs ist. Und die Frage, die mir in dem Sinne wichtig scheint, ist, wie können wir die Ängste überwinden? Wir haben vorhin gesehen, bei dieser jungen Frau, das kann so blockieren, dass wir gar nicht mehr gewillt sind, mit Jesus unterwegs zu sein. Wie können wir die Ängste überwinden? Wie kann ich das lernen? Wie kann ich die Blockaden überwinden? Oder wie kann ich vielleicht die Hürden einfach ein bisschen weniger hoch machen? Wie ist es möglich, dass ich da drüber werde? Ist es möglich, dass ich da vorbeikomme? Und mir erstaunt die Reaktion von Gott, wo er auf Moses sein fünftes Gegenargument hat. Wir lesen zwar, dass Gott zornig geworden ist. Und man könnte eigentlich denken, jetzt hat es gehäschert. Jetzt ist etwas passiert. Aber in diesem ganzen Zorn hinein reagiert Gott eigentlich sehr überraschend. Ja, sogar sehr nachgiebig auf den Mose. Er sagt ihm nämlich, schau, jetzt geh doch einfach, der Aaron, ich habe ihn bereits berufen, er kommt dir entgegen, er wird sich freuen, dich zu sehen. Und zudem ist der Aaron ein guter Redner. Ich habe dir doch gesagt, dass ich mit dir bin. Und der Aaron ist einer von diesen Wegen, wie ich mit dir bin. Er ist dein Sprachrohr. Ich habe für dich gesorgt, du musst nicht alleine unterwegs sein. Du hast einen guten Freund, einen Bruder an deiner Seite. Also im ganzen Zorn, den wir als erstes lesen, merken wir doch, wie liebend das Gott eigentlich ist, wie gütig das er ist und auf den Mose eingeht. Wie er ihn an der Hand nimmt und sagt, komm jetzt doch, es stimmt alles. Tu dich nicht mehr länger sträuben. Grundsätzlich, der ganze Weg, wo Gott mit dem Mose gegangen ist, ist eigentlich gewaltig, wie geduldig und wie liebend das er ist. Ich meine schon nur den Zeitpunkt, wo er den Mose berufen hat. Jetzt, mit 80, hat er ihn berufen. Er hat ihm Zeit gelassen. Er hat ihn nicht mit 20 berufen. Da wäre er total überfordert gewesen, mit seinem jugendlichen Übermut. Auch mit 40 hat er ihn nicht berufen. Dort hat Mose noch sehr grosse Stücke auf sich gehalten. Das wäre nicht gut gekommen. Und dann hat er ihn 40 Jahre lang gelassen, in Midian, als Schafhirt. Und er hat ihn seine Lektionen lernen lassen. Gott hat Zeit gehabt mit dem Mose. Er hatte Zeit bis zu dem Zeitpunkt, wo er gesagt hat, Mose, und jetzt bist du bereit, jetzt will ich dich. Das Volk Israel hat 80 Jahre lang geschrien, von dem Zeitpunkt an, wo Mose auf die Welt kam, bis zu dem Zeitpunkt, wo Mose seine Berufung bekommen hat. Gott hat Zeit und er hat gesagt, und jetzt ist der Zeitpunkt reif. Und nachher von der Berufung an, den ganzen Weg, der Mose war oft überfordert. Er hatte oft keinen Durchblick mehr, er hatte oft Angst. Aber Gott hat ihm immer geholfen. Wir sehen nachher in der Bibel, es hat sich bestätigt, was Gott ihm gesagt hat. Er ist nicht von seiner Seite gewichen. Er ist mir sogar als Feuersäule in der Nacht und als Wolkensäule am Tag vorausgegangen. Etwas Gewaltigeres gibt es nicht, was der Mose dort nachher erleben durfte. Aber er musste den Vertrauensschritt machen. Er hat erst durch den Schritt nachher erlebt, dass es wirklich stimmt, was Gott ihm gesagt hat. Gott hat beständig versucht, Mose seinen Blick von den Ängsten wegzurichten, auf ihn, auf Gott zu richten. Furcht haben, Angst haben, bedeutet schlussendlich, seinen Blick, seinen Glauben auf das falsche Subjekt zu richten, seinen Glauben auf den falschen Gegenstand zu richten. Es bedeutet, der Glaube ist viel mehr aufs «Was ist, wenn» gerichtet. Der Mose hat seinen Blick aufs «Was ist, wenn» gerichtet. Was ist, wenn ich gar nicht genüge für den Auftrag? Was ist, wenn mein Volk mir nicht zulassen will? Was ist, wenn der Pharao uns nicht gehen? Was ist, wenn ich nicht gut bin, genug gut bin in Rhetorik und Methodik? Und ich glaube, jeder von uns kennt das Sätzchen, was ist, wenn ich dir nicht genüge, Gott? Was ist, wenn ich den Auftrag nicht wahrnehmen kann? Und vielleicht als Schweizer sagt mir viel mehr, ja, aber das geht doch nicht. Was ist dieses Jahr aber? Was ist deine Furcht? Dieses Jahr aber offenbart schlussendlich, wo deine Furcht liegt. Und deine Furcht offenbart schlussendlich, was das in deinen Gedanken grösser ist als Gott. Ist uns bewusst, wenn wir mit unserem Jahr aber kommen, dass wir das Szenario in unserem Kopf so gross machen und Gott nebenan so klein? Ist uns bewusst, dass wir Gott sämtliche Allmacht und seine Grösse absprechen, wenn wir ihm nicht glauben, dass die Berufung mit uns gut kommt? Das ist mir so richtig eingefahren in den Vorbereitungen. Und eigentlich müssten wir uns sogar fragen, ist Angst vielleicht sogar Sünde? Ich will nicht sagen, es ist Sünde. Ich glaube, das würde wieder einen riesen Druck auf uns legen. Aber wir müssen uns überlegen, ist es nicht falsch, wenn Gott uns eine Berufung gibt, so viele Verheißungen, seine Gegenwart zusichert und wir nachher sagen, ja, aber das und das. Wir haben total verkannt, wer der Gott ist, wie gross das der Gott ist. Was ist dies? Ja, aber. Ich habe vorher gesagt, die Frage, die in dem Sinne wichtig wäre, zu klären, wie können wir die Ängste überwinden? Und ich glaube, das ist genau das, was Gott mit dem Mose gemacht hat, der Blick immer wieder auf Gott. Der Blick auf Gott. Und das ist das, was der David auch immer wieder macht. Man sieht beim David in den Psalmen immer wieder, wie er seinen Blick bewusst auf Gott lenkt. Dort, wo es ihm schlecht geht, wo er Angst hat, sein Blick wandert auf Gott. Und mir ist der erste Vers aus Psalm 27 ganz neu wichtig geworden. Und ein Beispiel für das, wie wir unsere Ängste überwinden können. Der David schrieb da, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der David hat so klar vor Augen, hey, Gott ist doch mein Licht. Er ist mein Heil. Da kann nichts daran vorbei, da ist nichts grösser. Vor was soll ich mich noch fürchten, wenn Gott mein Licht und mein Heil ist? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Und das ist mir zu einem Beispiel geworden, der David, der immer wieder zu Gott geht und so seine Grösse sich vor Augen zieht und sagt, Gott, du bist so gewaltig, ich brauche vor gar nichts mehr Angst zu haben. Und man sieht das auch im Leben von David, er ist einfach geborgen in Gott. Immer wieder tankt er neue Kraft und neue Mut. Er sieht wieder die Grösse Gottes und seine Ängste, die werden plötzlich so klein. Die sind links und rechts irgendwo noch versteckt, aber sie sind nicht mehr so gross wie Gott, sie sind kleiner geworden. Ich möchte mit euch noch kurz anschauen, was ist denn der Grund, dass wir oft so Angst haben vor dieser göttlichen Berufung? Weil ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, hinter der göttlichen Berufung steht mehr als einfach nur eine Aufgabe. Hinter dieser Berufung steht schlussendlich auch eine geistliche Dimension. Wir dürfen nicht vergessen, mit dem Auftrag, den Gott für unser Leben hat, hat er Grosses vor. Er will etwas bewirken in der Geschichte von anderen Menschen. Vielleicht will er sogar etwas in dieser Weltgeschichte mit uns bewirken durch seinen Ruf. Und da darf man nicht vergessen, sobald Menschen da sind, die sagen, jawohl, Jesus, ich will dieser Berufung nachkommen, dann tritt es in Gegenspieler, dann tritt Satan auf den Plan und will uns daran hindern. Weil ihm gefällt es nicht, wenn Gott etwas bewirkt auf dieser Welt. Und sobald wir uns auf Jesus einrichten, kommen uns plötzlich 100 Szenarien in den Sinn, was jetzt alles schiefgehen könnte. Wir richten unseren Blick auf alles Mögliche, was schiefgehen könnte. Der Teufel sät uns Angst ins Herz. Er sät uns Zweifel ins Herz, damit wir ja nur dieser Berufung nicht nachkommen. Stellt euch vor, was passiert wäre, wenn der Mose seiner Berufung nicht nachgekommen wäre. Wir können es nicht abschätzen. Aber er ist seiner Berufung nachgekommen. Er hat 2,5 Millionen Leute in die Freiheit geführt, ins verheißene Land dürfen hineinführen. Er hat das Volk auf eine gewaltige Art und Weise prägt. Er war der, der die 10 Gebote von Gott bekommen hat. Er war der, der die Gegenwart Gottes erleben durfte, der sein Gesicht, sein Antlitz gestrahlt hat, als er wieder auf den Berg gekommen ist. Er ist ein riesiges Vorbild geworden für viele Leute. Es ist gewaltig, was der Mose erleben durfte. Und es erstaunt mich nicht, dass er Angst hatte. Weil da ist ein geistlicher Kampf dahinter. Und das muss uns bewusst sein, in dieser Berufung, die Gott für uns hat, da wird ein geistlicher Kampf dahinter sein, weil uns jemand abhalten will, von diesen Weg einzuschlagen. Ich möchte euch zusammenfassend einfach 4 Punkte mitgeben. Wie können wir Angst überwinden? Befreit leben von Angst. Der erste Punkt, wir müssen uns bewusst werden, hey, Gott meint gut mit dir. Er will dich durch und durch frei machen. Die Berufung ist grundsätzlich etwas Gutes und nicht etwas Schlechtes. Leg die Angst vor der Berufung grundsätzlich ab, weil Gott meint es gut mit dir. Lesen Römer 8, Vers 28. Hebt euch das immer wieder vor. Denen, die Gott lieben, werden alle Sachen zum Besten dienen. Er meint es gut mit deinem Leben. Das Zweite, wenn du nicht weißt, wer der Gott ist, wirst du nicht darauf vertrauen, dass das stimmt, was er sagt. Lern Gott besser kennen. Heb Zeit mit ihm. Genieß die Zeit mit ihm. Tu ihn erleben. Ich weiss nicht, kennt jemand von euch die Geschichte nicht wie bei Räubers? Ich habe die nicht gekannt, bis gestern. Habe ich von jemandem das Buch ausgelernt, der erste Band, und ich habe ihn von hinten bis vorne durchgelesen. Ich finde es herzig, die Geschichte. Das ist ein Bub, der eben von Räubers freigekauft wird und zum König kommt. Und er geniesst das so in den ersten Tagen, einfach beim König auf dem Schoss zu hocken. Den König zu erleben, wie liebend das der ist, wie gut das der ist. Genau um das geht es. Gott erleben. Sei es im Bibellesen, sei es im Gebet, sei es im einfach die Zeit haben mit Gott. Sei es in der Gemeinschaft mit anderen Christen, wo sie vielleicht erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Dass uns bewusst wird, was für eine Macht, was für eine Allmacht der Gott hat. Der dritte Schritt, immer wieder den Blick weg von der Angst auf Gott lenken. Den Blick immer wieder auf Gott, auf seine Grösse. Uns bewusst werden, was er bereits da hat in unserem Leben. Das Kennenlernen von voran uns wieder in Erinnerung rufen. Vielleicht ganz bewusst Psalm 27 lesen, Psalm 91 lesen, Psalm 23 lesen, alle 150 Psalmen lesen, was noch nicht gewirkt hat. Uns bewusst werden, was Gott da hat in dieser Weltgeschichte. Den Blick auf ihn lenken. Und dann als vierter Schritt, wir haben so viele Geschwister, die zur Seite gestellt bekommen. Gott hat den Mose, den Aaron zur Seite gestellt. Er hat nicht alleine gehen müssen. Red über deine Ängste. Geh auf gute Freunde zu und tun austauschen. Vielleicht kannst du auch mit deinen Eltern darüber reden, obwohl die Jugendlichen oft, weil sie eben nicht mehr mit den Eltern über solche Sachen reden, aber dann geht auf eure Freunde zu, geht auf euren Jugendpastor zu, geht auf Dave zu, auf Nivon zu, Leiter vom Jugendpool. Geht auf Leute zu, die das Gefühl haben, die können euch helfen. Vielleicht auch im Hauskreis, teilt es miteinander, in der Zweierschaft. Redet über eure Ängste. Es gibt viele Leute, die euch helfen können, euren Blick wieder auszurichten auf Gott, mit euch zusammen zu beten, das Anliegen von Gott anzulegen. Und wir werden jetzt in den Block vom Lobpreis einsteigen, wo wir auch bewusst werden, auf die Grösse Gottes schauen. Uns bewusst werden, was ist das eigentlich für ein Gott? Und ihn werden anbeten dafür. Und wir werden auch heute Morgen wieder das Angebot haben, dass hinten im Foyer werden Seelsorger sein, bereit sein, einfach mit euch zu beten, wo ihr die Ängste könnt, bewusst mit ihnen teilen könnt. Und gemeinsam könnt ihr vor Gott legen. Und vielleicht sagt ihr auch, hey, ich habe da etwas, das ich endlich angehen muss. Ich will die Angst überwinden. Und vielleicht fragt ihr einen Seelsorger, hey, hättest du Zeit? Und ich garantiere euch, ihr habt Zeit. Mit euch sich regelmäßig zu treffen und die Ängste vorzu anfangen zu überwinden. Ich würde gerne noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du so ein gewaltiger Gott bist, dass du dass du so ein Herz für uns hast und den Wunsch hast, uns in die Freiheit zu führen. Dass du eine gewaltige Berufung für uns hast und das ist in erster Linie Freiheit, frei zu sein. Du willst uns frei machen und du willst unser Leben brauchen. Und ja, wir dürfen wissen, es dient einfach alles zum Besten, was du für uns parat hast. Und du willst uns helfen, die Ängste zu überwinden, wo die Zweifel in unsere Herzen gesagt sind, wo wir das Gefühl haben, du willst es vielleicht nicht gut mit uns, wo wir Angst haben, etwas aufzugeben müssen, was wir gerne haben. Ich bitte dich darum, dass wir erleben dürfen, wie das einfach das Beste für uns ist, wenn wir in deiner Berufung leben, wenn wir die Erfüllung dürfen erleben, in unserem Leben. Amen.